Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Oh, kein Abseits, Balotelli, Lahm zu klein, konnte den Ball nicht aufhalten. Mario Balotelli, 0-2, 36. Minute. Und für dieses Posing, während wir hier die ersten deutschen Tränen sehen, dafür ist es aber definitiv zu früh, hat Mario Balotelli dann natürlich auch noch die gelbe Karte gesehen. Also als erster Spieler in diesem Halbfinale verwandt.
Zu früh für Tränen war es tatsächlich, aber aus einem anderen Grund, wie heute die Süddeutsche Zeitung berichtet, bei Minute 36:39 rinnt bei einer Frau aus dem linken Augenwinkel eine Träne im Fernsehbild. Doch diese menschliche Regung war offenbar das Gerührtsein während der Präsentation der deutschen Mannschaft vor dem Spiel, so zumindest die Frau selbst gegenüber der Zeitung. Wir sind erstaunt und irritiert. Diese Bilder sind für uns so nicht akzeptabel, zumal wir mit der UEFA über diese Problematik vor wenigen Tagen gesprochen haben, vertraute ARD-Chef, Teamchef Jörg Schönenborn dem Blatt an von DAPD zitiert. Und ja, nachdem also nun erneut wieder ein Fall einer ja nicht ganz exakten Bildzuspielung publik geworden ist, wird man sich wohl also die nächsten Fernsehbilder wohl dann doch wieder genauer ansehen müssen, nachdem ja versichert worden war, dass von der UEFA alles getan wird, um solche Bilder in einem falschen Kontext, sage ich mal. Es ist vielleicht nicht so direkt die Manipulation, aber Bilder in einem falschen Kontext, dass die nicht mehr gezeigt werden. Was wird bei uns heute im Radio 1 Medienmagazin zu hören sein? Worüber spreche ich mit meinen Gesprächspartnern? Über das Leistungsschutzrecht, den deutsch-französischen Medienpreis und über Gegenwart und den Sommer von Arte. Und mehr vielleicht nochmal ganz kurz zur EM aus der ARD-Sicht beziehungsweise zu den Plänen oder vielleicht dann doch nicht Plänen eines ARD-Jugendkanals. Und das alles wie immer.
Mut zum Ohr. Auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin. 27,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Ausscheiden der deutschen Mannschaft aus der Fußball-EM 2012. Das entspricht einem Marktanteil von 76,8%. Das sind Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung GfK in Nürnberg. Eins der größten Marktforschungsinstitute generell überhaupt weltweit mit 11.000 Mitarbeitern. Aber diese Zahlen sagen nicht alles, wie Programmdirektor Volker Heils der ARD auf einer Pressekonferenz am Rande der Intendantinnen- und Intendantentagung am Anfang der Woche in Schwerin verriet.
Wir haben auch noch mal untersucht durch eine Umfrage, wie viel gucken das denn zusätzlich, die sind ja in den GfK-Zahlen nicht erfasst, auf öffentlichen Plätzen, Public Viewing und in Kneipen. Da kommen noch mal 6 Millionen dazu. Und etwa im Online-Streaming, konnte man es ja auch sehen in unseren Angeboten, sind es dann auch noch mal 400.000 Zugriffe. Das zeigt, welche unglaubliche Anziehungskraft solche Ereignisse haben. Es zeigt aber auch, dass bei solchen Ereignissen, bei aller wachsenden Bedeutung von Online, natürlich das klassische lineare Fernsehen das dominante Medium ist, das einfach am stärksten nachgefragt ist. Wir haben auch inhaltlich über unsere EM-Berichterstattung natürlich diskutiert und sind da immer auch selbstkritisch, aber doch in toto zu der Überzeugung gekommen, dass wir da sehr zufrieden sein können mit der Leistung des Teams in Redaktion und ich will das ausdrücklich sagen, auch in Produktion und Technik. Sie wissen, dass wir bei solchen Großereignissen immer mehr runterfahren, weil wir sehr, sehr kostenbewusst da rangehen. Wir sind jetzt, glaube ich, allmählich an einer Untergrenze und was dort geleistet wird von allen Kolleginnen und Kollegen, bedarf wirklich der Anerkennung. Das ist auch inhaltlich eine sehr hochwertige und kompetente Berichterstattung. Und wir sind auch der Überzeugung, dass unser Ansatz, der sich ein bisschen von den Kollegen des ZDFs unterscheidet, nah am Ort des Geschehens zu bleiben, aus den Stadien heraus die Berichterstattung wahrzunehmen, dass der sich bewährt hat. Und erlauben Sie mir noch einen Satz zu Mehmet Scholl, unserem Fußballexperten, der ja auch für Schlagzeilen gesorgt hat. Und wir sind gerne im Gespräch. Oft sind wir im Gerede, noch lieber sind wir im Gespräch. Wir haben ausdrücklich festgehalten, und ich finde, das soll man auch öffentlich sagen, dass wir uns freuen, dass wir einen so kompetenten, aber eben auch meinungsfreudigen Experten haben auf dem Schirm. Das ist gewollt bei der ARD. Wir wollen nicht zahm sein, sondern wir wollen auf leichte, aber auch unterhaltsame Weise auch kritisch ein solches Ereignis begleiten. Und bei dem Stichwort Kritik, dazu gehört auch eine umfassende Rahmenberichterstattung. Wir nutzen die Aufmerksamkeit. Die Welt guckt auf Polen und die Ukraine. beides ausgesprochen interessante Länder, die nicht immer so im Mittelpunkt stehen wie jetzt, gerade die Ukraine nicht. Und wir nutzen das auch, um etwa auf die dort ja äußerst fragwürdigen politischen Verhältnisse einzugehen und durch eine breite Berichterstattung um das Geschehen herum eben auch den Spot auf das gesellschaftliche und auf das politische Geschehen zu lenken.
AD-Programmdirektor Volker Herres. Und da eine solche Pressekonferenz auch Themen zulässt, die die Intendantinnen und Intendanten nicht selbst auf die Tagesordnung setzen, hören Sie jetzt einen Ausschnitt zu einer Frage, die ausgelöst wurde im Prinzip durch ein Interview der MDR-Intendantin Professor Carola Wille mit dem Handelsblatt, die dort Gedanken preisgab, wie man denn als öffentlich-rechtlicher Sender nicht den Privaten das Feld überlassen möchte und dann solche Schlagzeilen produzierte auch bei anderen Medien wie Wille plant Jugendkanal. Ja, hören Sie einfach, was daraufhin die ARD feststellte oder bekannt gab.
Hofgart, evangelischer Pressedienst. Mich würde mal interessieren, ob die ARD nun doch noch über einen eigenen Jugendkanal nachdenkt.
Über einen Jugendkanal sowieso nicht, wenn über einen Jugendkanal. Aber die Beschlusslage, die es gibt, schon längere Zeit, die hat sich nicht geändert. Und wir werden im nächsten Monat ein Gespräch führen, Herr Butkus und ich, mit den Ministerpräsidenten Tillich und Beck über die Zukunft der sogenannten Digitalkanäle. Die gibt es ja jetzt eigentlich nicht mehr, jetzt sind alle Kanäle inzwischen digital. Aber wir nennen sie noch so, weil man sie dann unterscheiden kann. Und dann sehen wir mal weiter. Aber die Beschlusslage, die wir haben, die gilt immer noch. Auch wenn ich merke, immer an dem, was veröffentlicht wird, dass sich das leider nicht durchsetzt.
Herr Pfaff?
Mit welcher Zielrichtung führen Sie diese Gespräche mit den beiden Ministerpräsidenten?
Das möchten wir den beiden erst selbst sagen, ehe wir das öffentlich machen. Wir sind zu einem Gespräch verabredet über medienpolitische Fragen und dazu gehören natürlich auch die Digitalkanäle.
Gestatten Sie eine Nachfrage. Wird denn ein solcher Jugendkanal da überhaupt Thema sein?
Ein Jugendkanal, habe ich gerade schon gesagt, also sowieso nicht. Also wenn überhaupt ein junger Kanal. Das kommt jetzt drauf an, wie die Gespräche verlaufen. Das müssen wir dann erstmal sehen.
Per Mail, passend zum Thema, hatte auch die Süddeutsche Zeitung nach der Perspektive für die Digitalkanäle gefragt. Gibt es da noch was zu ergänzen, wo man sagen kann, das Zukunftskonzept sieht jetzt so oder so aus? Zu den Digitalkanälen, Frau Piel oder vielleicht Frau Wille?
Also im Moment, wie gesagt, gibt es da kein neues Konzept, also so wie es bisher Beschlusslage ist. Ich weiß nicht, vielleicht möchte Frau Wille noch mal ergänzen, weil durch ein Interview von Frau Wille jetzt wieder die Spekulationen aufkamen. Dann kann auch Frau Wille, denke ich, was dazu sagen.
Mache ich gern. Also erstmal, es geht nicht um einen MDR-Jugendkanal, definitiv nicht. Also da stehen Überschriften in den Zeitungen, das hat nichts mit inhaltlichen Äußerungen zu tun. Das ist das eine. In der Tat, es waren Fragen zur Zukunft der Digitalkanäle. Wir wissen ja, dass im Moment die Diskussion wieder heftig im Gange ist. Also es gibt wieder Vorschläge aus Sachsen, dass alle Kanäle zu streichen werden, doch dass es gar keinen Digitalkanal mehr geben soll. Und das, was ich zum Ausdruck bringen wollte, dass es in der Tat wichtig ist, für alle Teile der Gesellschaft Angebote zu machen und dass wir insbesondere auch nach dem KiKA sozusagen dort eine Lücke haben und deswegen auch die Diskussion um einen jetzt begrifflich jungen Kanal und die Gespräche werden zu führen sein und wir werden sehr gespannt sein, wie die ausgehen.
Herr Marmor?
Ich will dann zu Tagesschau 24 einfach nochmal die Gelegenheit nutzen, etwas zu sagen. Da sind wir auf ganz klarem Kurs. Das wird auch einheitlich von der ARD unterstützt. Das ist für uns ein wichtiger Baustein, um die wirklich zentrale Informationskompetenz des Ersten, der Tagesschau, der ARD aktuell Redaktion zu stärken. Und da wäre aus meiner Sicht wirklich ein falscher Schritt wegen vielleicht 2 Cent im Monat, die man damit sparen könnte, solche Synergieeffekte im Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags zu gefährden. Und ich hoffe und glaube, dass sich diese Erkenntnis doch überwiegend jetzt auch in den medienpolitischen Kreisen durchsetzt. Wenn Sie sehen, bei Umfragen, auch bei jungen Leuten, Thema junge Leute, ungestützt, wenn Sie gefragt werden, woher beziehen Sie Ihre Informationen zur politischen Meinungsbildung, dann wird an Nummer 1 die Tagesschau genannt. Das hängt aber zum einen mit der Hauptausgabe der Tagesschau im Fernsehen zusammen, aber natürlich auch mit dem ganzen Paket. Denken Sie an die Tagesschau-App, tagesschau.de, aber auch ein Kanal wie Tagesschau 24 erreicht ja pro Tag. Das ist ja im Fernsehen auch keine so kleine Summe. Pro Tag werden 800.000 etwa Menschen erreicht mit diesem Angebot. Die sollen ja nicht lange gucken. Das ist ja wie beim Inforadio, wo man sich kurz auf den Stand bringt und wieder rausgeht. Aber dieses Zweck. 800.000, rechnen Sie mal hoch pro Monat. Da kommen Sie auf Zahlen im Monat. Da wären manche Internetanbieter sehr, sehr glücklich. Das wird manchmal unterschätzt, wie stark auch ein solcher digitaler Fernsehkanal noch in der Nutzung ist.
Monika Piel, die AD-Vorsitzende, MDR-Intendantin Carola Wille und vom Norddeutschen Rundfunk der Intendant Lutz Marmor. Gleich mehr zur Diskussion um das Leistungsschutzrecht. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wenn das Leistungsschutzrecht, was wir hier ja schon an ja, verschiedener Stelle fast durchgekaut haben, beziehungsweise mit dem Entwurf, der jetzt als Referentenentwurf bezeichnet wird, wenn also dieses kommen sollte, abgesegnet werden sollte von Bundestag und Bundesrat, wird es für die Verwendung bestimmter Texte im Internet lizenzpflichtige Entgelte geben müssen. Wie diskutiert man zurzeit im terrestrischen Sendegebiet des RBB in Berlin-Brandenburg bei den Mitgliedern des Deutschen Journalistenverbandes dieses Thema? Ich fragte dazu Klaus Minnhardt, er ist Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender des DJV Berlin-Brandenburg, hervorgegangen aus dem Landesverband Brandenburg, wie man tatsächlich mit diesem Thema umgeht.
Also das Leistungsschutzrecht bringt im Grunde niemandem wirklich was. Die Verleger versprechen sich zwar zusätzliche Einnahmen, aber ob das stimmt, ist sehr in Frage zu stellen. Herr Döpfner von Springer ist der Meinung, es gäbe nur marginale Einnahmen und es wäre eigentlich nur der Form halber und der Gerechtigkeit halber, während Professor Dr. Schweitzer vom BDZV der Meinung ist, es würde 2 Milliarden im Jahr bringen. Also zwischen 2 Milliarden und praktisch nichts ist eine Riesenspanne. Das zeigt im Grunde, auch die Verleger wissen gar nicht, was es bedeutet. Für die Journalisten bedeutet es im Grunde, sie müssen Rechte abgeben. Die freien Journalisten, die Blogs betreiben im Internet, haben das Risiko, dass sie praktisch für alles bezahlen müssen, was sie verlinken. Ich will jetzt hier keine juristischen Ausführungen machen, welche Art von Links noch erlaubt sind oder welche nicht. Das Gesetz ist auch nicht endgültig, es ist nur ein Referentenentwurf. Da kann sich auch noch was ändern. Aber es wird auf jeden Fall viel Rechtsunsicherheit geben. Und das Wichtigste, was ich bei diesem Gesetz schon mal bemängel, ist, ein Gesetz soll Rechtssicherheit herstellen und nicht die Rechtssicherheit, die wir im Moment haben, kaputt machen. Es kommt nur mehr Unsicherheit. Wir brauchen 5 Jahre mindestens an Prozessen, Landgericht, OLG, BGH, bis einigermaßen Klarheit besteht, was dieses Gesetz aussagen will. Es kann auch nicht sein, wenn zum Beispiel Frau Merck von der CSU sagt, wir müssen das Gesetz unbedingt kriegen, die paar kleinen Fehler sind doch egal.
Aber letzten Endes geht es ja darum, wenn ich die Verleger richtig verstanden habe, dass sie geschützt werden vor News-Aggregatoren wie Google und Co. Also dass nicht der kleine Journalist darunter leiden muss, sondern dass der auch davon partizipiert. Das wird ja ausdrücklich gesagt, dass Einnahmen aus diesem Leistungsschutzrecht auch den Journalisten wieder zugeführt werden. Daran glauben Sie wohl nicht.
Daran glaube ich überhaupt nicht, weil das ist so wie mit dem Taxifahrer, der irgendwelche Interessenten zu einem Lokal bringt und das Lokal verlangt dann von dem Taxifahrer Geld dafür, dass er sie hingebracht hat. Die Realität ist ja umgekehrt. Man wird dafür belohnt, dass man Kunden vermittelt und Google bringt Leute auf die Webseiten von den Verlagen. Die Verlage verkaufen Klicks, also Werbung, und diese verkaufte Werbung bringt den Verlagen eine ganze Menge Geld ein. Und wenn Google nicht wäre und wenn dieses ganze System nicht wäre, könnte im Endeffekt der Verlag mit Werbung gar nichts verdienen. Ich habe von Spiegel Zahlen, die liegen bei 50% aufwärts. Bei manchen Verlagen liegt es sogar bei 80-90% der Besucher, die über Google auf die Webseiten kommen. Das heißt, man will im Grunde den melken, der einem überhaupt die Existenz im Internet ermöglicht. Und jetzt ist die Frage, wie kann sowas vernünftig geregelt werden? Dafür braucht man überhaupt kein Gesetz. Die Lösung ist ja schon da. Von Anfang an hat Google bei Google News eine Opt-out-Möglichkeit geboten. Da gibt es eine Datei, die heißt robots.txt, in die kann der Verlag eintragen, ich will nicht, dass ich von euch indiziert werde. Dann kommt Google nie wieder und die Seite wird auch nie wieder gefunden. Aber die Verlage haben im Grunde das, was sie vom Leistungsschutzrecht wollen, Ruhe von Google. Man könnte auch hergehen und könnte sagen, ihr dürft uns nur dann indizieren, wenn ihr uns Geld zahlt. Auch das ist heute möglich, dafür brauche ich auch kein Gesetz. Nur interessanterweise, es macht kein Verlag. Ich habe mit Google gesprochen, die sagen, das ist praktisch nicht existent, diese Opt-out-Möglichkeit bei den Verlegern, weil keiner nutzt die. Ist ja auch logisch. Ich mache doch nicht diese Kanäle zu, die mir meine Werbeeinnahmen sichern. Hier kommt es zu einer ganz interessanten Geschichte. Die Verlage sagen, es muss doch möglich sein, dass wir auf der einen Seite Google melken, weil Google hat doch so viel Geld. Ich erinnere an so Aussagen von Christoph Käse, der ist der Cheflobbyist für das Leistungsschutzrecht bei Springer. Der sagt, Google verdient doch in Deutschland Milliarden. Es gibt keine Zahlen zu dem, was Google in Deutschland verdient. Diese Milliarden sind also nur in den Köpfen der Verleger und es ist so eine Art Neiddebatte. Mein Nachbar hat ein schöneres Auto und ich möchte jetzt auch eins. Lieber Staat, ich hätte gerne eins geliefert. Was tue ich dafür? Wieso soll ich dafür was tun? Ich will es einfach haben. Das ist der falsche Ansatz und ich verstehe es nicht, dass ausgerechnet Konzerne wie Springer hergehen und sagen, ich will etwas umsonst haben. Ich will die Marktwirtschaft aushebeln, die gerade Springer sonst immer so besonders hochhält, weil wenn es zum eigenen Vorteil ist, hat Springer nie ein Problem mit Marktwirtschaft. Und plötzlich soll der Staat eine sozialistische Komponente einbringen. Google und andere, das gilt ja auch für Blogger, wenn wir Google sagen, geht es ja nur deswegen um Google, weil Google so einen hohen Marktanteil hat. Aber das Leistungsschutzrecht würde auch jeden Blogger, der journalistisch arbeitet, dazu bringen, dass er zahlen muss.
Kommerzieller Blogger?
Im Grunde jeder. Das Kommerzielle ist bereits in dem Gesetzentwurf so eng abgegrenzt, wenn auch nur Werbebanner auf der Seite sind, dann ist es bereits ein professioneller Blog, dann muss bereits bezahlt werden. Oder wenn ein Blogger über ein bestimmtes Thema regelmäßig berichtet, auch ohne Werbung, dann gilt er als professionelles Blog. Das heißt, was wir früher hatten mit kommerziell, nur wenn Einnahmen erzielt wird, wäre es kommerziell, ist in dem Gesetz, man muss den Kommentar des Gesetzes lesen, da steht eben genau drin, dass diese professionelle Arbeit darin besteht, dass regelmäßig und wiederkehrend zu bestimmten Themen berichtet wird. Und das ist auch ein kostenloses Blog.
Nun haben Sie als Deutscher Journalistenverband ja die Gelegenheit, für Ihre Mitglieder zu sprechen, auch bei so einem Referentenentwurf Ihre Stimme zu erheben. Werden Sie denn gehört?
Ja, wir werden gehört. Ich habe mit eigentlich Vertretern von allen möglichen Parteien gesprochen. Es gibt komischerweise ganz wenige, die dafür sind. Also ich habe sogar bei den Befürwortern, den angeblichen in der CDU und in der FDP, genügend gefunden, die da auch dagegen sind. Es scheint einfach so zu sein, es wurde im Koalitionsvertrag vereinbart. Es muss geliefert werden. Ein paar Leute, die als Lobbyisten Burda, Springer, dem BDZV sehr verbunden sind, drängen, dass das Gesetz umgesetzt wird. Die größte Hilfestellung kriegen wir im Moment ja durch den BDI, weil der größte deutsche Interessenverband sagt, es geht nicht, das schädigt ja alle möglichen Branchen und ich glaube, dass man gegen den BDI so einfach so ein Gesetz auch nicht machen kann.
Also die Konsequenz ist abwarten, bis sich das von selbst erledigt?
Man könnte das Gefühl haben, dass dieses Gesetz überhaupt nicht umgesetzt werden soll. Der Gesetzesvorschlag ist schlampig gemacht. Man muss sich die ganzen Anmerkungen dazu durchlesen. In der Folgenabschätzung steht drin, es gibt keine finanzielle Auswirkungen, für den Bund hat es auch keine. Also wenn das ein Jurastudent abliefern würde, den würde man schlicht und einfach durchs Examen fliegen lassen. Ich glaube einfach, die FDP hat was sehr Weises getan, oder um es genau zu sagen, Frau Schnarrenberger und Herr Höferlin. Die haben einen Entwurf vorgelegt, der im Grunde nicht tauglich ist für ein Gesetz. Sie haben ihre Pflicht erfüllt zu liefern. Und jetzt soll sich der Koalitionspartner damit rumschlagen und sagen, jetzt ich nehme es oder ich lehne es ab. Und wenn es abgelehnt wird, hat man vielleicht auch als FDP es geschafft, diesen unglückseligen Gesetzesentwurf zu verhindern, ohne dass man jemals widersprochen hätte.
Aber nochmal, kann man jetzt dem sozusagen vertrauen und sagen, die Vernunft wird sich durchsetzen oder muss man da als Interessensverband, muss man da noch was vielleicht ein bisschen machen, Druck geben?
Sie müssen immer Druck geben und immer machen, weil das sieht man ja an ACTA. ACTA war auch schon totgesagt, dann kam es wieder, jetzt ist es fast wieder tot. Aber im Hintergrund arbeiten schon Interessensvertreter dran, wieder eine neue Geschichte zu bauen, die dann anders heißt. Wir können davon ausgehen, das Leistungsschutzrecht kommt spätestens, wenn die nächste Regierung in einem Jahr, eineinhalb Jahren kommt. Dann wird in den Koalitionsverhandlungen das Thema wieder anstehen. Dann gibt man dem vielleicht einen neuen Namen und dann geht das Ganze von vorne los. Solche Sachen sind nie erledigt, weil der Lobbyist, nämlich die großen Verlage und auch der BDZV, unbedingt sowas haben wollen. Und solange sie das nicht haben, werden die immer wieder drücken. Und man darf den Druck dieser Verlage nicht unterschätzen. Politiker brauchen Zeitungen wie die Bild, um gewählt zu werden. Gegen die Bild einen Wahlkampf zu gewinnen, ist schwierig. Also es ist auch schwierig, die Vernunft walten zu lassen und vernünftige Gesetze zu machen. Man muss im Grunde Springer ruhig halten, dem Konzern das Gefühl geben, sie kriegen, was sie haben möchten. Und auf der anderen Seite vielleicht dieses Gesetz doch sehr zögerlich umzusetzen. Wir haben ja gesehen, es sind fast 3 Jahre vergangen, bis ein Entwurf aus dem Koalitionsvertrag heraus entstanden ist. Das zeigt ja schon, dass im Grunde keiner so richtig will, aber dass man sich auch nicht traut, Nein zu sagen.
Klaus Minnert, Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender des DJV Berlin-Brandenburg.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
War kurz eben abgelenkt, weil ich ein paar Tweets gelesen habe. Dort gab es so übereinstimmend eben zu dem Thema Leistungsschutzrecht schon die Äußerung, dass das ganz interessant war, aber dass das so eine schwere Materie ist, dass man sich das einfach nochmal anhören muss. Das kann man. Entweder man zeichnet parallel mit wie Heinrich R. Bruns oder man hört dann den Podcast morgen. Dann nochmal das Interview eben in voller Länge natürlich. So, jetzt zu einem Jubilar.
Wenn der Euro scheitert, und das ist also ein Vorwurf an die deutsche Presse, jedenfalls an FAZ und der Süddeutsche, die beiden, die ich jeden Morgen lese. Schäuble, also vor dem liege ich beinahe auf den Knien, so sehr bewundere ich ihn und finde freundschaftlich verbunden, hat ganz hart gesagt im letzten Mai im Bundestag, wenn der Euro fällt, ist das eine Katastrophe für die Bundesrepublik, wir können nicht mehr exportieren und so weiter und so weiter. Diesen ganz kleinen Absatz, die sind nicht von den deutschen Zeitungen reproduziert worden. Und ich glaube, dass hier die Presse wirklich versagt hat, indem sie nicht dargestellt hat, welche Katastrophe es für Deutschland wäre, wenn es kein Euro mehr gäbe. Und das gilt für den Spiegel heute, das gilt natürlich für den Stern heute. Und die ganzen Zeitungen, die sagen, ja, so wichtig wäre das gar nicht für Deutschland.
Alfred Grosser war das, der Politologe, der seine, ja, man kann sagen, Gegenrede zur Laudatio auf ihn, denn er bekam in dieser Woche den deutsch-französischen Medienpreis, genutzt hat, um ein bisschen auch gegen Journalisten auszuteilen. Ich konnte wiederum ihn ganz kurz gewinnen, mir Rede und Antwort zu stehen und bat ihn erstmal, man kennt ihn natürlich als den alten, ja, immer wieder auch gern gefragten, wenn es um deutsch-französisches Verhältnis geht, Politologen, aber wie er sich selber vorstellt.
Ich bin in Frankfurt am Main, 1925 geboren, mein jüdischer Vater Professor für Kinderheilkunde und seine Frau und Kinder sind 33 emigriert, mein Vater ist gleich gestorben. Nach dem Krieg habe ich eine Mitverantwortung für die Zukunft Deutschlands, der deutschen Jugend gefühlt, zusammen mit deutschen Widerstandskämpfern, und so ist das alles gekommen und dauert nun seit 1947, seit meiner ersten Deutschlandreise.
Professor Alfred Grosser, erstmal herzlichen Glückwunsch zum deutsch-französischen Medienpreis. Sie haben im Schweizer Fernsehen gesagt, als Sie davon erfuhren, Sie werden ausgezeichnet, so deutsch-französisch, das hören Sie gar nicht gerne, sondern Sie sind Franzose. So haben Sie es gesagt. Aber wenn Sie als Franzose auf die deutsch-französische, weil es ein Medienpreis ist, mediale Öffentlichkeit blicken, das, was wir von beiden Ländern kennen, kennen wir vornehmlich aus den Medien. Oft spricht man davon, das deutsch-französische Verhältnis ist belastet und so. Es meint aber die deutsch-französischen Regierungsebenen. Wenn Sie darauf gucken, jetzt auf die Völker, wie ist Ihre Bilanz?
Sehr gut, und seit 1947, 1948 hat das sich toll entwickelt. Sagen wir mal die Zivilgesellschaft, und die unterstützt das Politische, ob sie es will oder nicht, oder das Politische es will oder nicht. Es gibt tausende von Verbindungen, hundertmal mehr als zwischen Frankreich und irgendeinem anderen Land, zwischen Deutschland und irgendeinem anderen Land. Und das ist solide. Und dann kommen die politischen Beziehungen, die sind wechselhaft. Und diese deutsch-französische gesellschaftliche Verbundenheit könnte noch stärker sein. Die Sprache ist in großer Not in beiden Ländern. Aber ich finde, das Erreichte ist enorm und wird manchmal von Politikern einfach nicht verstanden.
Wenn Sie jetzt die mediale Widerspiegelung dieses Verhältnisses analysieren, gibt es da irgendwie dann doch eine Differenz?
Nein, weil es positiv, und was positiv ist, interessiert die Presse nicht. Wenn es zum Beispiel, wenn 1000 französische Menschen 1000 Deutschen begegnen, ist es uninteressant. Wenn ein Deutscher einen Franzosen schlägt oder umgekehrt, ist es interessant. Und das dauert seit Jahrzehnten.
Sie schreiben ja selber als Politologe für verschiedene Publikationen. Worauf achten Sie da speziell? Vielleicht das auch als Ratschlag für Journalisten?
Dass ich in Frankreich Frankreich kritisiere und Deutschland Deutschland kritisiere. Und in Frankreich lobe ich Deutschland, in Deutschland lobe ich Frankreich. Also das ist ziemlich einfach. Das beste Beispiel, was ich meine, für eine 40-jährige Beginn des Zweiten Weltkriegs, sprach ich eines Abends in einer katholischen Kirche von Köln und sagte, was die Bischöfe alles Böse unter Hitler getan haben. Am nächsten Tag im Dortmund, der Westfalenhalle für den DGB und erzählte wieder der deutsche Gewerkschaften, wo Hitler kapituliert haben. Das war pädagogisch. Wenn ich bei den Katholiken die Gewerkschaften kritisiert hätte, wäre das demagogisch gewesen.
Sie sind 1925 geboren. Das ist eine unheimliche Menge an Erfahrungen, die Sie da auch angesammelt haben. Was ist vielleicht auch mit Hinblick auf die jüngere Generation für Sie die wichtigste Erfahrung?
Also ich bin viel im deutschen Gymnasium, wie im französischen Gymnasium. Ich stelle nur immer eine Bedingung, keine Erwachsenen in den ersten Reihen, sonst gibt es keinen Dialog. Habe nie eine dumme Frage von Gymnasiasten bekommen. Und wenn Sie mich interessiert, zum Beispiel in Deutschland, inwiefern sind wir noch von der Vergangenheit belastet? Und ich antworte immer, ihr seid belastet im Sinne, dass ihr, wenn ihr wirklich im Rückblick gegen Hitler gewesen seid, müsst ihr überall eintreten, das will auch eure Verfassung, wo die Würde der Menschen vergewaltigt wird. Und das ist bei den Palästinensern der Fall von Israel.
Das heißt also, Ihre These ist eher die Humanität zu sehen als die politischen Systeme?
Ja, es geht darum, dass das gilt auch für die Gymnasiasten, die Menschen menschlicher zu machen. Und das ist ihr wesentlich. Und das mache ich zusammen mit den französischen Katholiken. Also ich bin in zwei Orten zu Hause, obwohl ich nicht dazugehöre, als Franzose in Deutschland und als Atheist im französischen Katholizismus. Ich bin seit 1955 ständiger Mitarbeiter der einzigen großen katholischen Zeitung La Croix. In Deutschland wird das ausgeschlossen.
Sie sind Atheist, das muss man wirklich nochmal sagen, und arbeiten für eine katholische Zeitung. Ist das nicht ein Widerspruch?
Warum? Wir haben so viel gemeinsam und die werden langsam wie ich, außer dem Papst. Der gleitet immer ab in die Reaktion.
Vielleicht noch ein Satz zu der Eurokrise, die uns zumindest auch die Medien sehr stark beschäftigt, aber vielleicht aus Ihrer Sicht nicht stark genug. Sie üben Kritik an den Medien, die hier vielleicht nur die Autos zeigen, die vorfahren irgendwo und gar nicht transparent machen?
Nein, und auch nicht genügend erklären, um was es geht, was eigentlich das Problem ist und zum Beispiel, welche Katastrophe für Deutschland wäre, wenn es kein Euro mehr geben würde.
Der französische Politologe Alfred Grosser, er bekam in dieser Woche den deutsch-französischen Medienpreis. Mehr von dieser Preisverleihung dann im Podcast. Sommer ist auch das richtige Stichwort gleich, zumal die ARD zeigt im Sommer verstärkt Dokus statt der Talkshows. Das Medienmagazin geht in eine zweiwöchige Sommerpause. Auch Arte hat etwas Sommerliches im Gepäck. Arte, das haben wir ja vor kurzem hier erwähnt, ist ja unter sehr, ja, sagen wir mal, ungewöhnlichen Umständen geboren worden als Auftragskanal der Politik. Und jetzt ist es vielleicht mal Zeit, auch zu klären, wie sieht denn die Gegenwart aus von Arte und auch die sommerliche Zukunft? Deswegen verabredete ich mich mit Programmdirektor Christoph Hauser von Arte. Er setzte sich in ein Studio in Straßburg und ich fragte ihn, ob denn eigentlich die Programmreform, die er in Angriff genommen hatte im Januar, wir erinnern uns hier, in der ersten Januar-Ausgabe des Medienmagazins hat er davon berichtet, ob denn diese neue Programmstruktur überhaupt angenommen wurde.
Das ist sehr gut angenommen worden. Wir haben ja in der Tat im Grunde die Thematisierung zur Grundlage der Programmplanung gemacht. Also am Montag ein Kinotag, Dienstag aktuell, Mittwoch Autoren, Dokumentarfilm und Kinofilm und so weiter. Also eine stärkere Thematisierung der einzelnen Tage. Und ich bin ganz erfreut, dass die Zuschauer diese Veränderung gut angenommen haben. Insbesondere in Frankreich haben wir ja stark dazu gewonnen. Wir haben fast 15% mehr Zuschauer. Wir sind in Deutschland sehr stabil mit leichter Tendenz nach oben. Und was ganz erfreulich ist, jenseits der Zahlen, wir haben gerade eine große Image-Studie in Auftrag gegeben, in Zusammenarbeit mit France Télévisions und haben das Image des Senders in beiden Ländern abgefragt nach dieser Schemaveränderung und das Image ist sehr positiv. Also die Zuschauer finden sich besser zurecht. Sie können die inhaltlichen Akzente, die wir gesetzt haben, den Sender stärker in der Gegenwart zu verankern, stärker Kultur zu vermitteln, kreativer zu sein, können sie erkennen. Sie haben das Gefühl, das ist ein Sender, der sich dynamisch entwickelt. Das ist für mich eine sehr positive Bilanz dieser Schemareform.
Aber auch nach 20 Jahren gibt es keine wirkliche Annäherung, was die Lebensgewohnheiten zwischen Franzosen und Deutschen betrifft, insofern, dass es immer noch eine unterschiedliche Wahrnehmung der Primetime gibt. Also die Franzosen starten später in den Abend und in Deutschland praktisch zementiert durch die Tagesschau ab 20.15 Uhr. Sie haben sich im Prinzip auch technisch inzwischen auseinandergeschaltet. Ist das auf Dauer für Sie eine Lösung oder glauben Sie, dass man sich dann doch vielleicht irgendwann mal wieder technisch zusammenschaltet und sich als ein Fernsehsender versteht?
Also wir sind ja nach wie vor ein Fernsehsender, weil wir haben das identische Programm in beiden Ländern. Das unterscheidet sich überhaupt nicht. Was wir gemacht haben, ist im Grunde die, wie Sie sagen, zu Recht sagen, die unterschiedlichen Sehgewohnheiten berücksichtigen. In Frankreich beginnt der Fernsehabend eben um 20.50 Uhr, in Deutschland um 20.15 Uhr. Und früher hat man sozusagen, je nachdem, welche Anfangszeit man gewählt hat, immer das eine oder das andere Publikum benachteiligt. Und jetzt die technische Möglichkeit, mit der Digitalisierung zu haben, das Signal zeitversetzt auszustrahlen, eben zeitversetzt um diese Differenz zwischen 20.15 Uhr und 20.50 Uhr, erlaubt uns eben beide Publika auch sozusagen in ihren Gewohnheiten zu respektieren. Das tut dem Programm insgesamt gut. Und natürlich ist verabredete Grundlage, es bleibt das identische Programm. Das ist völlig klar. Und auf der anderen Seite sehen Sie auch, der Trend geht ja auch Richtung On-Demand. Es ist ganz selbstverständlich, dass im Catch-up 7 Tage nach der Ausstrahlung alle Programme rund um die Uhr für die Nutzung verfügbar sind. Also insofern ist der Trend ohnehin letztlich ein Stück weg vom linearen Fernsehen hin zum On-Demand-Fernsehen. Und ich glaube, die zeitversetzte Ausstrahlung ist ein kleiner Schritt in diese Richtung, die legitim ist.
Wie erklären sich aber dennoch, dass es in Frankreich offenbar eine höhere Akzeptanz gibt? Ist das nur dem Umstand geschuldet, dass die Dichte an Fernsehsendern dort geringer ist?
Ja, in der Tat. Ich glaube, das lässt sich historisch erklären, weil bis 2005 war in Frankreich Arte einer von 6 Sendern insgesamt. Und 80% der französischen Haushalte haben über Dachantenne diese 6 Sender empfangen. Das heißt, Arte hatte eine ganz andere Startposition und war dann eben bei Marktanteilen zwischen 3,5 und 4%. Ganz automatisch, weil das Angebot eben sehr eingeschränkt war. In Deutschland ist Arte immer schon in die volle Konkurrenzsituation hineingestartet seit seiner Gründung. Und das ist jetzt mit der Digitalisierung sowieso in beiden Ländern im Grunde der Normalzustand, dass man mit beiden Angeboten gegen 80, 90, 100, 500 andere Kanäle ansendet. Und insofern gibt es interessanterweise eine Annäherung der Quoten zwischen beiden Ländern. Wir sind in Frankreich jetzt bei einem Marktanteil von 1,7% in der 24-Stunden-Messe, in Deutschland bei knapp 1%. Also Sie sehen, die Marktanteile bewegen sich aufeinander zu. 1%, 1,5% ist für einen Kultursender, glaube ich, eine ziemlich akzeptable Quote, wenn man sich auch im internationalen Vergleich anschaut, was BBC4 beispielsweise erreicht.
0,7,
Sie sagen es, ja.
Aber der Begriff Kultur ist, wenn man allein schon Vorlesungen der Kulturwissenschaft besucht, sehr breit gefächert. Also selbst Wissenschaftler definieren Kultur sehr unterschiedlich. Sie haben die Suche nach Außerirdischen in Ihrem Programm, aber auch Rockmusik. Also das ist, wenn man so will, sind die Antipoden Ihres Kulturverständnisses. Was wird man davon in diesem Sommer? Ab 8.7. planen Sie ja wieder einen speziellen Programmhöhepunkt. Was wird man davon sehen können?
Also das ist sicherlich der popkulturellere, populärere Teil der Kultur, den Sie im Sommer sehen werden. Einerseits mit dem Summer of Rebels, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch dann in der klassischen Kultur, in dem Patrimoine, wie der Franzosen sagen würden, mit den vielen Konzertangeboten, die wir haben, von der Übertragung aus Bayreuth bis hin zu den klassischen Sommerfestivals, die wir auch im Programm haben. Also Art ist eben das ganze Spektrum von der Hochkultur bis zur Popkultur und ich glaube, das macht auch den Reiz aus. Der Sommer ist der Sommer der Rebellen. Sie erinnern sich, dass wir ja seit 6 Jahren den Sommer immer aktiv programmieren, also nicht Wiederholung senden, sondern wirklich originäres Programm senden und auch viele neue Formate produzieren. Wir haben beispielsweise diesen Sommer allein 13 neu produzierte Dokumentationen und Dokumentarreihen in diesem Summer of Rebels. Und es geht im Grunde darum, ein bisschen das Gegenstück zu konstruieren zum letzten Sommer. Wir hatten im letzten Sommer den Summer of Girls, also den weiblichen wichtigen Popstars gewidmet. Und in diesem Sommer sind wir eher auf der Seite der männlichen Rebellen, also der Menschen, die vereint ihr Drang, die Gesellschaft herauszufordern und sich durch Musik, Mode, Statements, Gästen etc. vom Establishment abzugrenzen. In der Mischung von von Rebellentypen, ganz breit, natürlich im Wesentlichen auf einer musikalischen, popmusikalischen Grundierung, auch in der klassischen Mischung, wie sie immer hatten, von Spielfilmen, von Dokumentationen und großen Konzerten, insbesondere aktuellen Konzerten.
Jetzt sollten Sie noch Namen nennen. Ich habe ein Foto gesehen mit Jimi Hendrix. Gehört er dazu?
Jimi Hendrix gehört sicher dazu. Also wir haben im Grunde das ganze Spektrum. Das beginnt bei James Dean und Marlon Brando und endet nicht bei Iggy Pop und auch den neueren popkulturellen Figuren wie Stromae und Sass und wie sie alle heißen. Also es gibt ein ganz breites Spektrum durch die letzten 50 Jahre Popkultur mit den Klassikern, aber auch mit den neuesten Rebels.
Ich wünsche Ihnen für den Sommer, dass möglichst das Wetter schlecht wird, weil dann steigen die Quoten. Und bedanke mich für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und Arte-Programmdirektor Christoph Hause hat es erwähnt, Jimi Hendrix mit dabei beim Summer of Rebels, beginnend die ganze Reihe am 8. Juli auf Arte. Nähere Details dazu unter arte.tv. Und Jimi Hendrix hier im Medienmagazin mit All Along the Watchtower. Das ist der Nachteil des Podcastes. Jimi Hendrix müssen wir hier leider kürzen. Aber der Vorteil, dass wir hier so viel Sendezeit haben, wie eigentlich die Bits und Bytes hergeben. Ich hatte Ihnen versprochen, dass wir weiter reinhören in die Preisverleihung des Deutsch-Französischen Journalistenpreises. Das kommt auch gleich zuvor aus traurigem Anlass eine Wiederholung eines Beitrages vom 25. Juli 1997. Der ehemalige Intendant des Saarländischen Rundfunks Manfred Buchwald starb am 30. Juni 2012 und in einem Beitrag von Thomas Biemisdörfer vom Saarländischen Rundfunk können Sie ihn noch einmal hören. Ich hatte eingangs etwas untertrieben, als ich Ihnen für heute in der Urlaubssaison die etwas leichteren Themen ankündigte. Obwohl es sich beim folgenden Beitrag von Thomas Biemisdörfer um einen Buchtipp handelt, geht es um knallharte Medienpolitik.
Medienpolitik ist heute Standortpolitik und als Standortpolitik ist sie nur noch Reaktion auf unternehmerische Strategien.
Das sagt Manfred Buchwald bis zum Sommer letzten Jahres Intendant des Saarländischen Rundfunks, dann mit 60 Jahren freiwillig und vorzeitig aus diesem Amt geschieden, weil, so seine Begründung, der drohende Existenzkampf um diese kleine nehmende ARD-Anstalt von einem Jüngeren mit längerem Atem geführt werden müsse. Jetzt hat sich Buchwald als Medienkritiker zu Wort gemeldet. In seinem Buch Mediendemokratie auf dem Weg zum entmündigten Bürger geht der Sozialdemokrat mit der Politik heftig ins Gericht. Seine These, den Ministerpräsidenten gehe es bei rundfunkpolitischen Entscheidungen mehr um kurzfristige wirtschaftliche Vorteile und weniger bis gar nicht mehr um die Sicherung der sozialen Kommunikation in unserem Land. Privatfernsehen ist für den in der Wolle gefärbten öffentlich-rechtlichen Rundfunker Buchwald so auch keine Bereicherung des Meinungsspektrums, sondern ein medienpolitischer Sündenfall mit erheblichen Auswirkungen auf die demokratische Kultur in unserer Republik.
Wenn sich heute der Deutsche Tag für Tag 3 Stunden vor die Glotze setzt, dann hat er an einem Abend 12 Mal umgeschaltet, hat alles gesehen und nichts mitbekommen. Und da er zu 85% Unterhaltung wählt und jeden Tag 44 Spielfilmplätze in den Fernsehprogrammen angeboten bekommt, klickt er sich Tag für Tag aus dieser Gesellschaft aus. Er nimmt sie nicht mehr wahr. Und man könnte etwas bösartig sagen, wir haben 5 Millionen Arbeitslose, aber sie gehen nicht auf die Straße, weil wir ihnen viele Glücksräder bieten.
Nun werde uns Fernsehzuschauern, schreibt Buchwald in seiner Streitschrift nach der Dualen, auch noch eine digitale Medienrevolution vorgegaukelt. Genüsslich zitiert er dabei RTL-Chef Helmut Thoma, der in seiner verbalen Abwehrschlacht gegen Kirchs DF1 gerne vom digitalen Rinderwahnsinn spricht. Für Buchwald eine auf die Spitze getriebene, aber dennoch zeitgemäße Form des Manchester-Kapitalismus. Der einst mündige Medienbürger werde über die Einschaltquote als billige Dutzendware an die Werbewirtschaft verhökert oder als Nutzer von Pay-TV-Programmen, also dem kosten- und nicht gebührenpflichtigen Bezahlfernsehen, ausgenommen.
Wir haben kaum noch Wachstumsmärkte. Und wir haben natürlich auch eine nachlassende Kaufkraft. Also setzt man sozusagen auf die Süchtigkeit des Publikums, um ihm die letzten Groschen aus der Tasche zu ziehen. Wenn wir heute 18 Fernsehveranstalter haben, von denen nur 3 Geld verdienen, dann ist das im Grunde genommen gegen alle Regeln der Wirtschaft. Und weil man weiß, dass auch der Werbemarkt dies auf Dauer nicht tragen kann, sucht man jetzt das zweite finanzielle Standbein und das heißt Pay-TV. Und Pay-TV wiederum bedeutet, dass öffentliche Kommunikation nur noch für jene möglich ist, die zahlungswillig und zahlungsfähig sind. Und das ist eine kommunikative Zweiklassengesellschaft, die wir nicht wollen dürfen.
Zu der sich abzeichnenden Spaltung unserer Gesellschaft in Arme und Reiche käme demnach auch eine Kluft zwischen Informationselite und Informationsproletariat. In einer Zeit, in der der Markt zur neuen Staatsreligion erhoben worden sei, befände sich, so Buchwald, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer medienpolitischen Zwickmühle zwischen Anspruch und Quote, Auftrag und Zuspruch breiter Bevölkerungsschichten. Hier müsse deutlich werden, fordert der Autor, öffentlich-rechtlich heißt Integration, steht für den Zusammenhalt der Gesellschaft, steht für bezahlbare Qualitätsprogramme im allgemeinen Interesse. Über Gebühr gut eben. Folgerichtig plädiert Manfred Buchwald für den Angriff als beste Abwehrstrategie im Kampf gegen marktverliebte Landespolitiker und profitorientierte Medienmanager.
Ich bin sicherlich ein bisschen befangen als Medienmensch, aber ich glaube, dass Medienpolitik in den nächsten Jahren das entscheidende Thema im gesellschaftspolitischen Feld wird. Und wir müssen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dieses Thema offensiv aufgreifen und müssen unsere schamhafte Zurückhaltung, die wir seit Jahrzehnten besitzen, aufgeben. Wenn öffentlich-rechtlicher Rundfunk sich nicht kämpferisch versteht in einer kämpferisch gewollten Gesellschaft, dann macht er sich selbst fragwürdig, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes fragwürdig.
Abschließend beruft sich Manfred Buchwald in seinem Buch auf den Philosophen Karl Popper. Zitat: Demokratie kann nicht lange existieren, wenn die Macht des Fernsehens nicht vollständig offengelegt wird. Zitat Ende. Und dann wieder Originalton Buchwald. Davon allerdings sind wir noch weit entfernt.
Nicht nur ein Urlaubstipp, Mediendemokratie auf dem Weg zum entmündigten Bürger, so der Titel. Autor ist Manfred Buchwald, erschienen im Aufbautaschenverlag zum Preis von 12 D-Mark. Weiter zum Lesen, aber per Bildschirm gleich hier im Medienmagazin. Zunächst erstmal eine Telefonpause. Aus dem Medienmagazin vom 25.07.1997, Thomas Biemisdörfer über das Buch Mediendemokratie von Manfred Buchwald. Und damit zu Ausschnitten aus der Preisverleihung anlässlich des Deutsch-Französischen Journalistenpreises 2012 am 28.06.2012 im ARD-Hauptstadtstudio. Hören Sie zwei Kategorien, Audio und Video, hintereinander und dann anschließend eine Podiumsdiskussion.
Violette Bonba et Sébastien Millard pour Berlin ne deviendra pas Paris. Allegré FM. Christian Boucard et Daniel Gutmann pour Ma Grande, meine Liebe. Südwestrundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Dann kann es auch nicht Christian Boucard sein, sondern Christian Buckhardt. Clarisse Cosset pour Keine Heimat nirgendwo, die Roma in Frankreichs Lager, Norddeutscher Rundfunk, Deutschlandradio. Da habe ich schon einen Ausschnitt gehört beim Zivis-Preis. Also das ist ein schon interessanter Beitrag. Lisa Huth und Karin Meyer pour Fukushima und die Folgen, was die Proteste gegen Cattenon bewirkt haben, Saarländischer Rundfunk. Und Charlotte Stievenard pour Die sieben Sünden der deutsch-französischen Zusammenarbeit, Saarländischer Rundfunk. So, und jetzt wie versprochen, zurück zur Liebe. Zu einer deutsch-französischen Liebe. Für die Frau war jetzt letzten Monat der 20. Todestag. Es ist Marlene Dietrich und der Mann ist der legendäre Jean Gabin. Und diese Liebesgeschichte haben Christian Buckhardt und Daniel Gutmann, und jetzt erkennen Sie, warum ich das mit dem Namen falsch aussprechen extra gemacht habe, damit Sie nicht schon wussten, dass die beiden das kriegen. Die beiden haben das so gut erzählt, dass sie den Deutsch-Französischen Journalistenpreis in der Kategorie Audio bekommen für Ma Grande, meine Liebe, mein Leben. Gesendet vom Südwestrundfunk in Koproduktion mit NDR und RBB, wie schon gesagt. Nun, obwohl sie aus der Vergangenheit kommt, bewegt diese Liebesgeschichte uns heute immer noch. Ein hervorragendes Stück Kulturjournalismus, so fand die Jury, das den Hörer von der ersten bis zur letzten Minute wirklich fesselt. Jetzt hören wir erstmal, bevor wir mit den beiden sprechen, Auszüge aus diesem Audiobeitrag.
Soldat français, marin français, aviateur français.
General Charles de Gaulle führt von London aus den Krieg zur Befreiung Frankreichs fort. Ungeduldig verfolgt Gabin von Hollywood aus den Verlauf des Kriegs.
Un jour, je vous le promets,
Der Gedanke, mein Leben in den USA beschließen zu müssen, sollten die Deutschen den Krieg gewinnen, machte mich ganz krank. Und da war es für mich klar, dass ich nicht die Hände in den Schoß legen und weiterhin vor einer Kamera gut bezahlte Grimassen schneiden durfte, während sich die anderen abmurksen lassen, damit ich eines Tages in mein Kaff zurückkehren kann. Ich sah mich da also nicht aufkreuzen, ohne persönlich etwas dafür getan zu haben. Auch aus diesen Gründen bin ich da reingegangen. In diesen Scheißkrieg. Obendrein mit Schiss in der Hose. Ich fühlte mich ganz und gar nicht als Held.
Januar 1944.
Unter seinem bürgerlichen Namen Jean Moncorgé schließt sich Gabin den Seestreitkräften des Freien Frankreich an.
Als Jean mir erzählte, dass er in den Kampf ziehen würde, sagte ich ihm einfach nur: Geh. In diesem Moment habe ich ihn stärker geliebt als je zuvor.
Ma grande, meine Liebe, mein Leben. Christian Burkhardt, Daniel Gutmann. Felicitation, herzlichen Glückwunsch. Zunächst mal, was zum Inhalt, was ist das Besondere an dieser Liebe gewesen?
Also das Besondere an dieser Liebe ist, dass sie wenig bekannt ist erstens. Ne? Also es sind zwei große Stars und dass die beiden zusammen waren, weiß eigentlich so gut wie niemand. Oder man weiß höchstens, dass sie mal zusammen waren. Und Marlene Dietrich hat ja sehr viele Liebhaber gehabt und Jean Gabin auch einige. Aber was man nicht weiß, ist, dass die beiden wirklich im Grunde die große Liebe waren füreinander. Dass ihre Liebe 8 Jahre gedauert hat. Und was das Besondere ist natürlich, dass es eine deutsch-französische Liebe ist und dass sie in Zeiten des Krieges spielt. Und dass beide sich in dem Krieg gegen die Nazis engagiert haben.
Und woran ist sie denn zerbrochen? Nach dem Krieg konnten sie doch beide glücklich in Paris eigentlich leben.
Ja, sie ist im Grunde, man sagt, sie ist mit der Krieg hat sie geboren und der Krieg hat sie auch wiederum zerstört, weil danach sind sie zurück nach Frankreich gegangen, aber und Jean Gabin wollte Marlene unbedingt in Frankreich halten. Aber Marlene hatte ihre Karriere in Hollywood und Gabin war ja wirklich ein Urfranzose und so ist sie dann nach und nach zerbrochen.
Amerika ist schuld. Jetzt vom Inhalt mal zur Machart, zur Form. Natürlich, Liebe ist immer auch was zum Gucken und vor allem Marlene Dietrich, zwar eine spröde Schönheit, aber doch natürlich auch eine Frau, die sehr viel Charisma hatte und das kam übers Anschauen. Wie setzt man was eigentlich ein Charisma, das sich Ausstrahlung, das sich übers angeschaut werden umsetzt, denn um für ein Medium wie den Hörfunk?
Wenn ein Feature gut ist, dann ist es das Ergebnis von des Kollektivs, der gemeinsamen Arbeit. Und wir haben Glück gehabt, dass unser Redakteur Walter Filz vorgeschlagen hat, dass Frau Iris Drögekamp die Regie macht. Und die hatte die gute Idee, Angelika Bartsch zu besetzen. Die hört sich noch mehr wie Marlene Dietrich an, als die Dietrich selbst. Das heißt, okay, ja. Die kann sehr gut diese schwierige, widersprüchliche Persönlichkeit hörbar machen. Sehr gute Schauspielerin. Und wir hatten natürlich auch noch Marlene im Original, im bis jetzt sehr unbekannten, hierzulande zumindest unbekannten französischen Interviews.
Also Sprecher und Schauspieler als Sprecher dann zu besetzen, das macht einen Teil der Qualität dieses Hörfunkfeatures aus, ganz klar, ist aber natürlich auch teuer. In Zeiten schrumpfender Ressourcen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ja noch immer Qualität stattfinden kann, wie man hört, aber war das schwierig, das so durchzubekommen oder war das Budget von Anfang an da? Wer möchte?
Das war so ganz gut. Man muss Walter Filz erstmal das große Kompliment machen, dass er dieses Thema wollte. Und dann sind natürlich alle anderen schnell drauf angesprungen. Dann haben wir eben eine Koproduktion machen können und insofern konnte das dann finanziert werden.
Klasse. Gut, ich denke, also die Auszeichnung gilt natürlich Ihnen und Ihrer Leistung und auch der Gesamtleistung, wie Sie gesagt haben. Aber ich finde, es ist auch ein kleines bisschen ein Zeugnis dafür, welche Qualitätsleistungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch möglich sind. Und es ist ja nichts, womit man jetzt wie bei Deutschland sucht den Superstar so viel Quote machen kann oder Werbung ausstrahlen kann. Ich nehme an, es ist völlig ohne Werbung gelaufen. Das bedeutet also, dieser Preis ist auch gleichzeitig ein Appell, dass wir dieses Qualitätsniveau halten und weiter unterstützen. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Wir kommen zur Kategorie Video und auch hier erstmal die Nominierten. Annette Back, pur ein paar Kilometer weiter ist alles anders, Saarländischer Rundfunk. Leslie Franke und Erdolor Lorenz pour Watermix Money, Arte. Thibaut Greyot et Françoise Schöller pour Les Enfants Maltraités, France 3. Stefan Lambi et Michael Wech pour L'Effet Domino, L'Euro sur le Fil, Arte ZDF. Und Yvan Martinet pour Le Prix d'un Président, France 2. Nun, bei der Audiokategorie eben, da gewann ja dein Beitrag über die Liebe, aber jetzt müssen wir wieder zurückkehren zum alles beherrschenden Krisenthema. Heute und morgen, wie Sie wissen, beraten ja in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der EU beim was weiß ich wievielten Gipfel und versuchen, die Euro-Schuldenkrise zu... Du hast es... Daniel Cohn-Bendit weiß es, er muss es auch wissen. 23. Gipfel. Also ich habe aufgehört zu zählen, muss ich sagen, weil man verliert langsam, man ist auch langsam zermürbt und verliert fast den Glauben, dass sich das lösen lässt oder so schnell lösen lässt. In Deutschland hatte die Kanzlerin praktisch verboten mit ihrem Wort, meine Politik ist alternativlos, hatte sie fast verboten, darüber nachzudenken überhaupt, ob die Währung scheitern könnte. Aber mittlerweile ist selbst das Scheitern des Euro nicht mehr völlig ausgeschlossen. So, damit habe ich verraten, wer die Preisträger sind, denn ich habe ja alle Nominierten eben vorgelesen. Die Preisträger sind Stefan Lambi und Michael Wech für den Film Der Domino-Effekt, Kippt der Euro, eine Produktion des ZDF für Arte. Und sie schildern darin eindringlich die dramatischen Ereignisse der Währungs- und der Schuldenkrise und erzählen das derzeit für beide Länder, sowie auch für ganz Europa, muss man sagen, brennendste Thema souverän, verständlich und fesselnd, so die Begründung der Jury. Aber verlassen wir uns nicht nur auf die Jury. Schauen Sie mal selber rein. Wir sehen einen Ausschnitt.
Nur wenige Tage später. Erneutes Krisentreffen in Cannes. Präsident Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel wollen den griechischen Premierminister zur Rede stellen und von seinem geplanten Referendum abbringen. Georgios Papandreou muss sich vor seinen Amtskollegen verantworten. Denn nicht wenige fühlen sich durch seinen überraschenden Alleingang hintergangen.
Ich hatte selbst gefragt, ob ich nach Cannes kommen könne und wurde dann eingeladen. Ich hoffte auf Unterstützung für meine Entscheidung. Doch es gab unterschiedliche Ansichten.
Ein Gespräch außerhalb der geplanten Tagesordnung.
Wir haben Papandreou, unserem Finanzminister Venizelos, gesagt, das müsst ihr wissen, das griechische Volk muss entscheiden, unser Rat ist, macht die Abstimmung so schnell wie möglich. Weil bevor die Abstimmung ist, können wir das Geld nicht ausbezahlen. Gibt es keine neue Tranche. Und das haben Papandreou und Venizelos auch akzeptiert und verstanden. Dann hat man noch gesagt, die Fragestellung muss so sein, dass klar ist, wenn Griechenland sagt ja, dann hat es akzeptiert, die Bevölkerung, diese Sparmaßnahmen.
Es gab freundliche Ratschläge von denen, die bei sich selbst schon Referenden durchgeführt hatten.
Hatten die Griechen mit Nein votiert, so war unsere Darlegung, die wir Herrn Papandreou unterbreiteten, dann hätte dies für uns bedeutet, dass Griechenland per Votum beschlossen hätte, die Eurozone zu verlassen. Diese Zuspitzung der zu stellenden Frage auf die Frage ja oder nein Mitglied oder nicht Mitglied in der Eurozone hat Herr Papandreou und auch sein Finanzminister dazu gebracht, auf das Referendum zu verzichten.
Erneut brechen die Euroländer ein Tabu. Sie erzwingen Papandreous Verzicht, indem sie ihn vor die Wahl stellen, aus der Eurozone auszutreten. Wieder ein schwerer Fehler, wie sich bald erweisen wird.
Hier geht es nicht nur um ein Sparprogramm. Es geht um die Frage, ob wir in der Eurozone bleiben wollen.
Dramatisch. Sie werden aber nicht glauben, Stefan Lambi interessiert sich ganz offensichtlich nicht für Fußball. Denn er ist gerade an diesem Moment, wo wir hier zusammen sind und wollen ihn jetzt ehren, ist er an seinem Urlaubsort eingetroffen. Wenn es Europa wäre, könnte man sagen, ja gut, da kann er ja da in irgendeiner Bar Tabak oder so das Spiel heute Abend sehen. Aber nein, er trifft in den USA ein. Das ist sein Urlaubsdomizil. Und wir wissen ja nun alle, dass da kaum europäisches Fernsehen zu sehen ist. Vielleicht kann er in einem mexikanischen Kanal irgendwie, in einem Kabelkanal noch das Spiel heute Abend sehen. Auf jeden Fall heißen Sie bitte willkommen jetzt seinen Co-Autoren Michael Wech, seinen Kollegen Thomas Schubauer, Produzent bei der Firma Ecomedia TV Produktion, und den Redakteur des ZDF, Reinhard Lohmann. Der deutsch-französische Journalistenpreis in der Kategorie Video. Herzlichen Glückwunsch. Felicitations, muss man sagen. Ja, also eine Sache ist mir aufgefallen, eben bei der Ansicht. Sie hatten Exklusivinterviews mit natürlich den deutschen Politikern, klar. Also Schäuble hat man gesehen. Man hat aber auch den Luxemburger gesehen. Man hat also den Chef der Eurogruppe Juncker. Man hat gesehen Papandreou, den griechischen Ministerpräsident. Aber...
Ja. 3 Wochen nach seinem Ausscheiden hat er uns ein Interview gegeben und gleichermaßen konnten wir Mario Monti gewinnen. 2 Wochen nachdem er ins Amt kam, noch bevor überhaupt klar war, wie sein Pressesprecher eigentlich heißt.
Wo war der französische, entweder Ministerpräsident oder Präsident oder Finanzminister?
Ja, wir haben ja gerade, Karl Ne Mayer hat es ja gerade gesagt, die deutschen Journalisten haben es auch schwer in Frankreich, genauso wie die französischen in Deutschland. Wir haben natürlich versucht, in Kontakt zu treten mit François Baron. Wir haben ja 6 Monate die Eurokrise begleitet, haben ihn getroffen in Breslau, in Washington, in Luxemburg, in Brüssel, ich weiß nicht wo. Er hat uns immer abgelehnt. Das ist seine Entscheidung. Aber vielleicht nochmal, es gibt auch einen systemischen Unterschied, nämlich im Finanzministerium von Herrn Schäuble gibt es 2 Pressesprecher oder sogar 2 Presseabteilungen. Es gibt einen Sprecher, Herrn Kotthaus, und es gibt einen Sprecher für die Auslandspresse, ein französischer Kollege, den ich jetzt auch kennenlernen durfte, weil ich ja nun für Arte auf 2 Beinen stehe. Also da ist einfach systemisch etwas angelegt, dass diese Offenheit da ist. François Baroin, nachdem er sein Amt antrat, das Erste, was er gemacht hat, nachdem Frau Lagarde nach Washington ging, war, dass er diese Auslandspresseabteilung abrasiert hatte. Und das war sehr schade, weil in dem Film fehlt die französische Perspektive.
Ja, das sollte ruhig mal zu Wort kommen. Wir haben es ja eben auch umgekehrt gehört, dass also auch für einen französischen Journalisten hier in Berlin es nicht immer leicht ist, Interviews zu bekommen. Man kennt das, wenn man im Ausland arbeitet als Korrespondent oder auch für eine Reportage einfliegt. Und das ist auch ein Appell vielleicht an die Politiker, sich auch den Kollegen, zumindest den Miteuropäern, etwas zu öffnen. Es lohnt sich, denn wir sehen ja jetzt auch das Bild, das öffentliche Bild im Ausland ist nicht ganz unwichtig. Nun, kommen wir mal zu dem Thema selber. Also der Euro, kippt der Euro. Jetzt steht es ja auch im Spiegel diese Woche. Also man darf es sagen jetzt, politisch korrekt. Und man darf es jedenfalls fragen, sagen wir mal so. Aber das galt, das weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, vor einem Jahr noch eigentlich fast als Tabuthema. So wie, Mensch, ihr provoziert geradezu das, was ihr da an die Wand malt. War es schwierig, mussten Sie mit sich ringen, als Redakteur das Thema zuzulassen? Oder hatten Sie da auch Angst, Mensch, da wird mir nachher Panikmache vorgeworfen?
Nee, eigentlich gar nicht. Es war bereits an dem Punkt, wo man eigentlich nicht mehr durchblickte. Was ist hier eigentlich los? Was tut sich eigentlich? Wer versteht hier noch was? Und da haben wir das Glück gehabt, eben mit der Firma Ökomedia und vor allem mit den beiden Autoren wirklich sehr erfahrene Kollegen zu haben, die einfach durch die lange Begleitung einen Mehrwert geschaffen hat, in Plus-Value kann man wirklich sagen, weil man versteht, dass auch die Akteure Menschen sind, mit Wasser kochen und dass es richtig schwierig ist, Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen herbeizubringen. Nein, im Gegenteil, das ist typisch Arte, man geht in die Tiefe, man vertieft Themen, man nimmt sich Zeit für ein Thema und wir haben einfach gesagt, die Krise ist natürlich nicht bewältigt nach 6 Monaten, aber wir wollen das mal über diesen Zeitraum begleiten. Und das war einfach faszinierend, was sich in den 6 Monaten getan hat. Und dann haben wir das gesendet anlässlich des Wechsels im Europäischen Parlament, als der neue Präsident Martin Schulz gewählt wurde. Und das war ein ganzer Themenabend, auch noch mit der Diskussion. Da war auch Daniel Cohn-Bendit anwesend. Also es war ein
Das war dann in Brüssel, nehme ich an. Ein Straßburg. Okay. Ja. Gibt es ja auch die umgekehrte Gefahr, dass die Ereignisse sich so überschlagen und die Krise sich so verschlimmert, dass man quasi überholt wird fast mit dem Projekt von den Ereignissen?
Das glaube ich nicht. Die Krise wird ja noch weitergehen, leider. Natürlich hatten wir das Problem, dass wir in den Sachen immer hinterhergerannt sind, aber wir arbeiten ja in dem Sinne nicht à jour, sondern ich bin ja eigentlich eher Dokumentarfilmer als Journalist. Und ich glaube, was das Projekt auch auszeichnet, ist, dass es einfach spannend erzählt ist. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir Weihnachten so als Zäsur gewählt haben und haben auch eigentlich bis zum Heiligabend daran gearbeitet und zwei Wochen später wurde es gesendet und da ist dann zum Glück nicht mehr viel passiert.
Eigentlich sollte ja der Euro uns noch enger zusammenschmieden. Man hat fast jetzt das Gefühl, er hat uns fast ein bisschen auseinandergebracht und auseinandergerissen. Wir gucken uns alle misstrauisch an, vorwurfsvoll an. Ist der Euro von einem Bindemittel vielleicht sogar zum Spaltpilz geworden?
Das sind die Schluss-O-Töne in diesem Film. Besonders Mario Monti geht darauf ein und er sagt, der Euro trennt uns leider im Moment mehr, als dass er uns verbindet. Und das ist eine ganz tragische Perspektive im Moment. Und ich war eigentlich überrascht, zu Beginn des Films zu sehen, niemand geht natürlich lässig mit der Krise um, das kann man niemandem vorwerfen. Aber ich glaube, wie ernst und welche große Perspektive uns da noch erwartet, ich glaube, das ist immer noch nicht erfasst worden. Und wenn der Euro scheitert, und das ist, glaube ich, einer der wenigen Sätze, bei dem ich Frau Merkel recht geben würde, dann droht uns eine nicht auszumalende Katastrophe. Also wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, wir müssen ihn retten.
Gut. Ein Thema, dem wir uns auch heute Abend noch weiter widmen werden, ganz sicher. Aber zunächst mal herzlichen Glückwunsch für diesen gelungenen Film. Herzlichen Glückwunsch für den Deutsch-Französischen Journalistenpreis. Kategorie Video.
Soweit die beiden Kategorien Audio und Video. Hören Sie in Ergänzung zum Medienpreisträger Alfred Grosser eine Podiumsdiskussion mit ihm. Näheres vom Moderator Tom Buro.
So einen streitbaren Kommentator des Zeitgeschehens wollen wir natürlich nicht weggehen lassen. Und auch Ihnen zu Ehren, muss ich sagen, haben wir gedacht, das reicht doch, ich kann Ihnen ja nicht das Wasser reichen. Wir haben also eine Kollegin und einen politischen Kopf eingeladen, damit wir noch ein bisschen die gegenwärtige Verfassung Europas und sofort, ich rufe die noch auf. Ich strecke jetzt ein bisschen, damit umgebaut werden kann hinter uns, verstehen Sie? Aber ich muss eins noch sagen, wir haben uns kennengelernt in Paris. Ich habe als junger Student in Bonn, habe ich natürlich ihre Bücher gelesen und ich weiß noch, dass der Professor mir damals sagte, ja, das reicht nicht, wenn Sie nur Alfred Grossers Das Bündnis gelesen haben für die NATO, da müssen Sie noch ein bisschen mehr lesen als das. Ich hatte das Gefühl, ich hatte alles in dem einen Buch gelesen, was ich brauche und war dann sehr froh, als wir uns dann 2000 in Paris kennenlernten. Aber ich lernte da noch mehr Leute kennen, nämlich meine wunderbare Kollegin von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Michaela Wiegel. Wir waren auf dem Weg zu einer wunderbaren französischen Institution, nämlich die Vœux. Das sind die Neujahrswünsche, die jedes Ministerium macht. Es gibt dann Champagner und Austern. Jedenfalls gibt es die bei den großen Ministerien. Und einer, der auch Austern mag und das gute Leben Frankreichs zu schätzen weiß, aber natürlich auch ein politischer Kopf ist, der in Frankreich und in Deutschland seine Formation Politik und Publik erfahren hat, das ist Daniel Cohn-Bendit. Michaela Wiegel, Daniel Cohn-Bendit, bitte auf die Bühne für eine Diskussion mit Alfred Grosser. Sie sitzen neben mir hier. Michaela, du sitzt dann neben... Nein, das ist meiner. Das ist für den Ton jetzt wichtig. Die Kollegen haben das schon so. Dani. Ja, aber du kommst als Erster dran, Dani. Entschuldigung, ich halte nichts davon, dass man sich irgendwie persönlich kennt und duzt und dann im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit so tut, als wäre man ganz völlig distanziert und neutral und würde, also ich duze mich mit Dani Cohn-Bendit und mit Michaela Wiegel und werde das jetzt auch nicht verstecken. Dani, du hast eine ganz andere, würde ich mal sagen, politische Prägung und politische Reise hinter dir als Alfred Grosser, aber wie würdest du jetzt aus deiner Sicht, der du eigentlich aus der europäischen Linken kommst, aus der Studentenrebellion, wie würdest du die Verdienste Alfred Grossers zusammenfassen?
Also dieser Unterschied stimmt nicht. Er steht auf Camus gegenüber Sartre, ich auch.
Okay.
Er ist ein Atheist, ich auch. Und er liest jeden Tag L'Equipe, die Sportzeitung, ich auch. Also wir sind sehr nah aneinander. Ich würde sagen, was Alfred einfach auszeichnet, ist das, was er auch in seinem Buch schreibt, von Camus übernimmt, solidaire mais solitaire. Er ist sein eigener Kopf. Und es ist kein Wischiwaschi bei ihm. Ja? Er sagt, er ist für die deutsch-französische Freundschaft, wenn ihm etwas nicht gefällt, dann sagt er, wenn er Israel kritisieren will, dann macht er es und hat keine 5 Verbeugungen, bevor er eine Katze nennt. Und das zeichnet ihn aus. Und das ist auch, und er ist nicht in dieser dummen Rechts-Links-Kategorien einzuführen, sondern er sagt, hier sagt ein Mensch was Richtiges, ist mir egal, ob er von rechts kommt oder von links. Und hier sagt er was Falsches, das ist mir egal, ob er von rechts oder von links kommt. Das ist im Grunde genommen der Mensch Alfred Grosseur oder der Denker Alfred Grosseur.
Ja, gut, jetzt dürfen Sie. Dagegen natürlich in seiner Bescheidenheit.
Danny ist der einzige 68er, der die Grundmoral behalten hat und die Demokratie dazugelernt hat.
Das würde Joschka Fischer jetzt natürlich zurückweisen, das ist ganz klar. Aber jetzt möchte ich Michaela Wiegel noch mit einschließen und ins Spiel bringen, die auch beide Kulturen ist, verheiratet, führt also sozusagen eine deutsch-französische Familie und kennt sowohl persönlich als auch kulturell, als auch journalistisch beide Länder. So, ich habe das Gefühl, Alfred Grosseur hat es eben in seiner Ansprache, in seiner Dankesrede ja auch gesagt, die Klischees haben zwar abgenommen, über das Verständnis von den beiden Ländern gegenseitig hat also zugenommen, aber in der Krise kommt ja doch wieder so ein Verdacht auf. In Frankreich hat man das Gefühl, Deutschland hat eigentlich gewonnen, das ganze Euro-Projekt Deutschland ist stärker geworden, während andere Länder entweder stehen geblieben sind oder schwächer geworden sind. Und die Deutschen haben den Verdacht, alle gucken uns nur an und wollen, dass wir für alles bezahlen. Wie stark ist, sagen wir mal, jetzt im Augenblick, wie brechen da alte Entfremdungen wieder auf?
Also wir haben vorhin, Alfred Grosseur hat es dankenswerterweise in seiner Rede auch erwähnt, über die unterschiedlichen Medien gesprochen. Und in der Tat kann man sagen, dass es gewisse Medien gibt, die mit diesen Klischees spielen und diese auch bewusst einsetzen. Aber ich würde doch insgesamt sagen, dass angesichts der Schwere der Krise, ich finde, dass man doch immer noch ein ganz nuanciertes Bild hat. Ich fand, es ist etwas vergessen worden bei der Ehrung von Alfred Grosseur, nämlich, dass er immer Frauen gefördert hat und immer in Paris laufen, in Paris und in Deutschland, denn alle, das war sozusagen eine Bedingung, dass sie auch der deutschen Sprache zugewandt sein müssten. Es gibt sehr viele junge Französinnen oder inzwischen nicht mehr so junge Französinnen, die von Herrn Grosseur gefördert wurden und die sich wirklich gut auskennen in der deutsch-französischen Beziehung. Und ich glaube, das ist schon auch etwas ganz Wichtiges, das man erwähnen sollte bei dieser Zivilgesellschaft.
Aber ich habe nur eine geheiratet und die war vor unserer Heirat, vor 53 Jahren, noch nie östlich von Paris gewesen.
Ah, okay. Alfred Grosseur, gut, auch wenn das Verständnis zugenommen hat zwischen den beiden Ländern, und auch wenn, ich glaube, beide jetzt schon über viele kulturelle Schatten gesprungen sind, um aufeinander zuzugehen, um die Euro-Krise zu lösen. Aber gibt es da nicht auch Grenzen, die einfach in der Historie begründet sind? Man kann sich doch nicht, wenn wir jetzt davon reden, dass möglicherweise der große Wurf wäre, wir schaffen mehr Europa, dann gibt es auch mehr Geld, vor allen Dingen natürlich aus Deutschland, aber dann haben wir aber auch mehr Europa und eine richtige politische Union. Ist es denn wirklich vorstellbar, dass ein französischer Präsident sich vorschreiben lassen würde von einem europäischen Finanzkommissar, dass er die Rente nicht, das Rentenalter nicht von 62 wieder auf 60 herabsetzen lässt, dass er sich vorschreiben lässt.
Hat er die 500, auch nicht gemacht.
Ja, aber für ein paar hunderttausend Leute schon.
Ja,
aber
das ist ein Unterschied.
Okay, aber sagen
das
wir...
Das muss man beschreiben, richtig beschreiben.
Formulieren wir es anders. Ist es vorstellbar, dass ein französischer Präsident sich vorschreiben lassen würde von einem Brüsseler Finanzkommissar, wie hoch das Rentenalter in Frankreich zu sein habe? Oder wie viele Stunden die Arbeitswoche zu haben?
Da muss ich zurückgehen auf die Geschichte, die heute Abend nicht mehr gekannt wird. Man spricht ununterbrochen vom Élysée-Vertrag. Als de Gaulle nach Haus gefahren ist, im September 1962, schreibt Adenauer mit der Hand an Robert Schumann, ich habe während seiner ganzen Reise daran an Sie mit Dankbarkeit gedacht, denn am 9. Mai 50 haben Sie geschaffen. Und Robert Schumann hat etwas geschaffen, was mutig war in der Zeit. De Gaulle hat sich zu dem bekehrt, was er bekämpft hat und hat Millionen Franzosen mitbekehrt. Das ist ein großer Verdienst. Aber im Sinne des Nicht-Supranationalen. Und in diesem Sinne ist es schwer vorstellbar nach de Gaulle, dass ein französischer Präsident was vorschreiben lässt, weil die Linien von Robert Schumann verlassen worden ist zugunsten des Intergouvernemental. Und das hat de Gaulle öfters gesagt. In Brüssel, das sind nur Bürokraten, also das sind Angestellte. Und die Staaten haben eigentlich die eigentliche Macht in Europa. Und das hat sich bis heute weitgehend fortgesetzt mit dem Hintergrund des französischen Nationalismus. Ich zitiere eine Formel von Georges Pompidou, der leider gesagt hat, 1964 als Premierminister, La France doit jouer le rôle de l'Europe. Nicht un rôle en Europe, le rôle de l'Europe. Und das ist im Untergrund bis heute noch geblieben. Der französische Präsident wird akzeptieren, dass andere bestraft werden.
Okay, ja, okay.
Das heißt, aber wenn es heißt, Frankreich soll bestraft werden, weil zum Beispiel Finanzen, und ich gebe nur ein ganz kurzes Beispiel, seit 1982 haben wir ein deutsch-französisches Abkommen im Sinne des Élysée-Vertrags, als Anhänger des Élysée-Vertrags, der sagt, jedes Jahr schickt der französische Präsident und der deutsche Kanzler sein Haushalt fürs nächste Jahr ans andere Land, bevor er es zum Parlament schickt. Das ist nie gemacht worden. Das ist schon ein Minimum der gegenseitigen Information. Ich hoffe, es wird weitergehen und dass übermorgen entschieden wird, dass man in diese Richtung weitergehen wird. Die Schwierigkeit ist nur, dass François Hollande eine allzu große Fraktion hinter sich hat. Und wenn man eine große Fraktion hat, sind die Streitereien innerhalb der Fraktion besonders groß.
In Ergänzung kann man dazu sagen, zum 40. Jahrestag wurde auch etwas relativ Revolutionäres vereinbart, nämlich dass die Minister einer Regierung an den Kabinettssitzungen der anderen teilnehmen können. Das wurde dann ein-, zweimal gemacht und seither hat man es vollkommen vergessen. Das heißt, auch wir müssen uns eigentlich die Frage stellen, sind wir eigentlich bereit, uns so weit in die Karten gucken zu lassen?
Wenn man die Frage so stellt, kann man sie nicht beantworten. Aber ich kann es anders sagen. In Frankreich sagt man, wir werden unsere Souveränität nicht weitergeben. Was man den Franzosen und den Deutschen klar machen muss, in 25 Jahren wird kein einziger europäischer Staat mehr an den G8 teilnehmen. Nicht mal Deutschland. Ja, und jetzt müssen wir entscheiden, wollen wir wieder Souveränität haben? Dann müssen wir sie europäisch haben, sonst haben wir keine. Das ist eine einfache Lüge. Frankreich hatte gegenüber der Finanzkrise keine Souveränität.
Ja, und
keine. Italien nicht, die haben sie nicht.
Und das ist etwas, was erklärt werden muss. Eins, dem Bundesverfassungsgericht, der das immer noch nicht verstanden hat. Und das Wort Souveränität kommt 10-mal vor im Lissabon-Urteil. Und Leuten wie Egon Bahr und anderen, die sagen, der 2+4-Vertrag hat ja gesagt, dass Deutschland voll souverän ist. Das stimmt gar nicht. Deutschland ist voll souverän geworden im Vergleich zu 1945. Es gibt keine 4 Alliierten mehr, es gibt keine ausländischen Truppen mehr in Berlin und so weiter. Aber nicht souverän, mehr souverän als alle anderen Staaten in Europa, die auch einen großen Teil der Souveränität unter anderem der Währung abgegeben haben. Und völlig im Sinn von Dani, das musste doch eingesehen werden, dass da weitere Schritte gemacht werden müssen, damit wir überhaupt in der Welt noch Geltung haben.
Aber gut, ich will jetzt nicht verfassungsrechtliche Seminare eröffnen, aber es geht ja auch zum Teil um Demokratie. Und Dani, du hast eben gesagt, das ist das Gute an Alfred Grousset, er nennt eine Katze eine Katze. Was ich rausarbeiten wollte mit euch ist, es gibt also Grenzen der Integration, weil eben etliche Partner, Berlin und Paris, gar nicht dazu bereit sind. Da gibt es eben Grenzen, wo sie nicht mehr abgeben wollen.
Nein. Schieß los. Es gibt, wenn man eine europäische Souveränität will, muss man eine europäische Demokratie haben. Das heißt, die Grenze ist nicht, dass es nicht geht. Die Grenze bedeutet, wenn man unfähig ist, diese Demokratie zu entwickeln. Und es spricht überhaupt nichts dagegen. Weißt du, es heißt in Deutschland, Deutschland, Deutschland über alles. Und ich meine nicht, das ist republikanisch.
Das heißt es nicht mehr.
Nein, das heißt, es geht darum, Deutschland ist mehr wert, ja, als Bayern oder Preußen.
Ach so, okay.
Ja, so meine ich das. Ja, sondern ist Deutschland. Und jetzt müssen wir lernen, Europa ist mehr wert als Frankreich oder Deutschland. Und wenn wir das nicht demokratisch lösen, dann werden wir demokratische Souveränität verlieren. Das ist doch unser Problem.
Ist nach deiner Erfahrung im Europaparlament, ist es da, wie sehen sich da die einzelnen Gruppen, also die Grünen, die Liberalen, die Europäische Volkspartei, dominieren da eigentlich noch die nationale Provenienz oder sehen die sich als europäische
Gesinnungsgemeinschaft? Ist das nicht toll, dass es das gibt? Dass es der einzige Ort ist, wo man nicht nach Nationen zusammensitzt, sondern nach politischer Zugehörigkeit. Und ich habe Lambert sehr gerne und schätze ihn sehr. Aber wenn immer gesagt wird, das Parlament, das ist der Bundestag, nur weil in Straßburg anders verteilt wird, also Bremen und Nordrhein-Westfalen haben beinahe dieselbe Macht im Bundesrat. Die amerikanische Senat ist zusammengesetzt aus 2 Senatoren für jeden Staat. Also dieses Berechnen, das Europaparlament ist nicht legitim, weil man nicht proportionell dort sitzt. Bremen und Nordrhein-Westfalen, der amerikanische Senat, sagen genau das Gegenteil.
Da muss ich noch einen kleinen weiblichen Gegenakzent setzen, in Abwandlung des Werbespruches meiner Zeitung, daneben sitzt immer ein kluger Kopf. Ich würde doch sagen, bei aller Begeisterung für Souveränitätsverzicht in Europa und bei allem Respekt für Daniel Cohn-Bendit, das Europäische Parlament, und da stimme ich einmal über Vedrin zu, ist nicht sozusagen der Ort, das sagt ja auch das Bundesverfassungsgericht, das sozusagen die europäische Demokratie per se verkörpert, sondern die nationalen Parlamente haben durchaus eine Rolle zu spielen.
Ja, ich habe nicht widersprochen.
Bei diesen weiteren Souveränitätsverzichten, um sozusagen die demokratische Kontrolle herzustellen, wenn wir jetzt weitergehen in Richtung einer echten Währungsunion. Moment,
wenn wir eine europäische Souveränität haben, haben wir 2 Kammern. Die eine ist der Rat, das sind die Nationalstaaten und die Regierung und ihre Parlamente. Und das andere ist das Europäische Parlament. Die Demokratie sind beide. Und beide müssen nämlich Macht haben, um die europäische Souveränität zu kontrollieren. Was ich lustig finde, ihr nehmt die europäische Demokratie, so wie sie heute ist, und sie schwächelt. Und deswegen seid ihr, es ist unmöglich. Ihr redet von Frankreich.
Das hat keiner gesagt.
Frankreich, ihr redet von la France. Die 1789, die große französische Revolution. Wie lange hat französische Demokratie gebraucht, um den Frauen das Wahlrecht zu geben? 160 Jahre. Gebt mal der europäischen Demokratie 160 Jahre und dann werdet ihr sehen, was wir für eine Demokratie hier haben.
Das ist gut gesagt. Ich fürchte, die Eurokrise jedenfalls hat keine 160 Jahre Zeit. Deshalb
du hast doch die Frage der Demokratie gestellt.
Völlig
die
klar.
Frage der Zinsen ist eine andere. Da muss die Merkel in die Knie und deswegen wird Italien heute Abend gewinnen, damit Merkel merkt, dass Monti recht hat.
Ich muss noch auf etwas
Fußball ist die Schlussfrage.
Ich muss noch auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Das Match heute Abend wird von einem französischen Schiedsrichter gepfiffen.
Furchtbar. Oh. Also man stelle sich vor, er macht eine falsche Entscheidung zu Ungunsten Deutschlands. Dann geht alles schief.
Das geht alles schief, genau. Okay. Nochmal ernsthaft zum Euro. Also haken wir mal die Demokratiedefizite oder Demokratiepotenziale in Europa ab. Ist denn der Euro, der gerade diese Krise verursacht, ist es wahr, was die Kanzlerin sagt, scheitert der Euro, dann scheitert Europa? Oder könnte man umgekehrt sagen, scheitert der Euro, kriegt vielleicht Europa eine zweite Chance?
Ich weiß, dass du das meinst, das hört man manchmal bei den Tagesthemen. Aber ich sage eins, ich gab 2 Dinge. Erstens, wenn man Rührei hat, ist es schwer, die Eier wieder rauszuholen. Das muss man mir erst mal zeigen, wie das geht. Zweitens, natürlich kann der Euro zeigen, aber der Euro kann scheitern, wenn so eine Politikerin wie Frau Merkel so handelt, wie sie handelt. Es ist nicht Gott gegeben, ob es scheitert oder nicht. Es hängt davon, ob wir einen Begriff von Solidarität haben oder nicht. Und ich finde, dass sich, was sich heute zeigt, gerade gegenüber Italien, Monti hat alles gemacht, gespart, Arbeitsmarktreform, neoliberaler geht es nicht. Die Linke ist wirklich auf die Barrikaden, die Gewerkschaft. Und wir sagen denen, es tut uns leid mit euren Zinsen, da können wir nichts machen. Das ist Panik. Und Herr Weidmann sagt in der Süddeutschen vor 4 Tagen, sagt uns, ja, 1970 hat Italien die und die und die Fehler gemacht. Und das sind die Probleme, dass wir nicht den Mumm haben, auf die Reaktion sagen, jawohl, wir intervenieren, damit die Zinsen in Italien runtergehen. Und das ist europäische Solidarität und das muss man machen und dann geht der Euro nicht kaputt.
Ein Appell für Eurobonds,
Alfred Grosser. Nein. Keineswegs.
Das war ein ganz klares
Appell. Nein, sind nicht für Eurobonds. Eurobonds, das war hier die Karikatur der Süddeutschen. Man sieht Hollande mit einem großen Revolver. Bon, Eurobonds. Heiße ich.
Ja, ja.
Nein, das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, also völlig im Sinn Dani, dass alle was tun müssen. Und da ist jetzt ein paradoxes Lage eingetreten. 30 Jahre, 40 Jahre lang habe ich beobachtet, wie nur Deutschland sich um die anderen Länder kümmerte. Sei es um Italien, sei es um Polen und so weiter. Und heute hat sich das gedreht. Deutschland wirft Frankreich vor, nicht nur deutsch-französisch zu handeln. sondern sich um Italien zu kümmern, sich um Spanien zu kümmern und so weiter. Das hat sich geändert. Das deutsch-französische Paar war auf das Paar angewiesen, das war Frankreich, und Deutschland sagte, ja, es gibt noch die anderen. Und heute ist genau das Gegenteil. Frankreich sagt, es gibt noch die anderen. Ja. Und in Berlin sagt man eher, es gibt nur das Deutsch-Französische.
Das ist eine interessante Beobachtung. Aber würden Sie sagen, würden Sie Merkels Satz unterschreiben, scheitert der Euro, dann scheitert Europa, oder würden Sie den in Zweifel ziehen?
Wenn der Euro scheitert, und das ist also ein Vorwurf an die deutsche Presse, jedenfalls an FAZ und der Süddeutsche, die beiden, die ich jeden Morgen lese, Schäuble, also vor dem liege ich beinahe auf den Knien, so sehr bewundere ich ihn und finde freundschaftlich verbunden, hat ganz hart gesagt im letzten Mai im Bundestag, wenn der Euro fällt, ist das eine Katastrophe für die Bundesrepublik, wir können nicht mehr exportieren und so weiter und so weiter. Diesen ganz kleinen Absatz, die sind nicht von den deutschen Zeitungen reproduziert worden. Und ich glaube, dass hier die Presse wirklich versagt hat, indem sie nicht dargestellt hat, welche Katastrophe es für Deutschland wäre, wenn es kein Euro mehr gäbe. Und das gilt für den Spiegel heute, das gilt natürlich für den Stern heute. Und die ganzen Zeitungen, die sagen, ja, so wichtig wäre das gar nicht für Deutschland. Es wäre wichtig für Deutschland, und man kann gar nicht wissen, welche Katastrophen wir auf allen, natürlich in Frankreich auch, wir können nicht mehr in Deutschland kaufen und die deutschen Mittelständische können nicht mehr exportieren. Der Handel nach China ist ganz klein verglichen mit dem Handel in der Europäischen Union.
70% des deutschen Exports ist im Euroland.
Und da hat die deutsche Presse, also ich sehe nicht regelmäßig deutsches Fernsehen, mit Kabel bekomme ich nur ZDF, aber ich glaube, es wird hier vernachlässigt und gesagt, man könnte hier, und da werden wir alle Last los, dann brauchen wir nicht mehr zu bezahlen, dann geht es uns wieder völlig gut, wenn es den Euro nicht gäbe. Ja, die Euro-Krise, wenn es kein Euro mehr gäbe, wäre das eine enorme Katastrophe für Europa und wir wären 20, 30 Jahre zurückgeworfen.
Sie unterschreiben Angela Merkels Diktum. Ich muss natürlich zurückweisen, dass es keine differenzierte Darstellung in der deutschen Presse gibt, also auch in der schriftlichen Presse. Ich lese das die ganze Zeit, auch wie die Kosten eines Euro-Scheiterns werden auch akribisch aufgeführt. Aber gut, Michaela, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Deine, jetzt mal, ich weiß, du als Nachrichtenjournalistin willst du immer natürlich auch möglichst neutral bleiben, aber deine persönliche Einschätzung davon?
Meine persönliche Einschätzung ist, die Schwierigkeit resultiert daraus, dass wir versuchen, die Versicherungsgesellschaft zu wechseln zu jedem Zeitpunkt, wo der Schadensfall schon eingetreten ist. Das heißt, wie machen wir es sozusagen, dass wir eine Versicherungsgesellschaft jetzt begründen, wo wir wissen, der Schadensfall ist schon da? Ich glaube in der Tat, dass es einen geordneten Rückzug, so wie es uns auch in meiner Zeitung viele vordenken, aus dem Euro nur unter wirklich sehr, sehr glücklichen Umständen gelingt. Das Rührei Cohn-Bendits ist meiner Ansicht nach die wahrscheinlichere Option, wenn es dazu kommt. Und deswegen glaube ich schon, dass man auch der Kanzlerin Glauben schenken sollte, wenn sie sagt, sie will eigentlich alles versuchen, was in ihrer Macht steht, dass der Euro nicht scheitert. Ich habe den französischen Premierminister sehr zum Lachen gebracht, als er auf die Äußerung, die die Bundeskanzlerin vor der FDP-Fraktion getätigt haben soll, sie hat sie ja selber nicht wörtlich wiederholt, dass sie zu Lebzeiten keine Eurobonds erleben werde, solange sie lebt.
Also waren dabei,
sehr gut, also haben wir einen Augen- und Hörzeugen,
also ein wunderbar. Augenzeuge und Ohrenzeuge.
Ich habe jedenfalls Herrn Ayrault gesagt, sie hat auch einmal geäußert, dass sie sich nicht hatte vorstellen können, dass sie zu Lebzeiten den Mauerfall erlebt.
Ja, und aber gut, ich habe so verstanden, dass sie bis zu ihrem Lebensende Kanzlerin sein soll.
Genau das. Und die FDP-Fraktion hat auch gerufen, wir wünschen Ihnen ein langes Leben.
Dani, ich habe eine Frage. Diese Idee vom Schuldentilgungsfonds ist keine linke Idee. Das sind die 5 Institute, die verfassungsmäßig beauftragt sind, die Bundesregierung zu beraten. Die haben das in einem Sondergutachten zusammenbeschlossen. Linke wie rechte Institut, einstimmig. Die Bundeskanzlerin hat 17 Minuten und 30 Sekunden gebraucht, um zu sagen, es ist eine falsche Idee. Woher nimmt sie die Hybris, in 17 Minuten die Arbeiten der 5 Institute, die besten deutschen Wirtschaftsinstitute, dieser Idee zu verwerfen? Das muss mir mal einmal erklären und dann will sie den Euro retten. Ja, ich kapiere das nicht. Ja, aber
dann sage ich auf der französischen Seite genau dasselbe. Er kritisiert seine Kanzlerin, ich weiß nicht, aber ich kritisiere meinen neuen Präsidenten, der alle Mühe hat, sich durchzuringen, um zu sagen, ja, wir machen mit, zum Beispiel, ich nehme nur ein Beispiel, wir machen einen gemeinsamen Fonds, der nicht da ist, um Schulden zu sichern, der nur da ist, um neu aufzuarbeiten, damit etwas mehr verdient werden kann, und der wird beaufsichtigt von ein paar Leuten, die über den Regierungen stehen und sie kritisieren können. Den Schritt soll er doch mindestens gehen, um zu zeigen, dass er im Sinne von Europa arbeitet. Und da könnte es einen Dialog geben. Ich war nicht beim Abendessen gestern Abend dabei, leider. Aber wir haben auch, also wie der deutsche Botschafter verabschiedet worden ist, leider, wir weinen ihm alle nach, Schäfers, in Paris hat unser Premierminister ausnahmsweise einen Botschafter verabschiedet und eine schöne Rede gehalten, um zu sagen, dass man doch vielleicht Lösungen finden kann. Man hat immer Lösungen gefunden, man wird vielleicht Lösungen finden, die wieder mal Übergangslösungen sind, aber völlig im Sinne von Dani, ich hätte gerne ein paar Worte. Und ich darf ich vielleicht sagen, welche Worte? Das sind ganz einfach, es ist ein einfacher Satz. Er ist ausgesprochen worden von Jacques Chirac, Premierminister von Valéry Giscard d'Estaing, am 3. Juli 1974 in seiner ersten Rede von La politique européenne ne fait plus partie de notre politique étrangère, elle est autre chose et ne se distingue plus du projet que nous formons par nous-mêmes. Diesen Satz, bald gemeinsam von beiden ausgesprochen, würde mir vorläufig genügen.
Das ist ein schönes Schlusswort, Alfred Grosseer. Aber ich will, obwohl Dani eben damit schon vorgeprescht ist, ganz, aber wirklich in einem Wort, weil sonst können wir das Spiel gar nicht angucken, sagen, wem drücken Sie die Daumen, Dani, heute Abend?
Italien.
Okay. Okay, alles klar, auf deinem Anrufbeantworter sagst du ja auch Messaggi und so, alles klar. Michaela?
Ich habe Deutschland Schminkstempel für meine Kinder gekauft, Deutschland.
Okay, Alfred Grosseer?
Ich wünsche dem französischen Schiedsrichter viel Glück.
Genial, genial, okay, sehr schön. Daniel Kuhn-Bendit, Michaela Wiegel, Alfred Grosseer, nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Zum Ohr.